Teil 2 unserer großen Rückblickserie auf die Saison 2025 dreht sich um eure und unsere steilen Thesen von vor der Saison. Wir haben natürlich mutige Vorhersagen geliefert, ihr habt uns welche geliefert, von Dingen, die unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich sind und durchaus so hätten 2025 auch eintreten können. Wie schon im Video zu den realistischen Prognosen, das ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn nicht, dann schaut da gerne mal rein. Das verlinken wir euch in der Beschreibung. So haben wir auch hier zu jeder eurer Aussagen natürlich eine Einschätzung getroffen, damals. Und wir haben auch unsere eigenen Thesen aufgestellt. Also schauen wir doch heute mal, ob wir keine Ahnung hatten oder ob wir wirklich was von unserem Hobby, von unserer Leidenschaft hier verstehen. Mal gucken, das wird auf jeden Fall eine spannende halbe Stunde, will ich mal sagen, wie ich uns kenne. Ihr seid bei Im Kreisfahren, Freunde, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Bleibt dran, lasst uns sehr gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen. Und damit ab dafür.
Ja, los geht's mit der ersten steilen These. Und da haben wir gesagt, bei McLaren kracht es heftig. Das haben nicht wir gesagt, sondern die Community. Wir sind erst bei der Community, schon langsam anfangen. Also ihr habt gesagt, bei McLaren kracht es heftig und Ferrari profitiert. Also wir haben natürlich euch in den Kommentaren mal die Thesen ausstellen lassen und haben dann die 10 davon uns rausgeholt. Ne? Waren ja sehr, sehr viele super spannende dabei, aber wir mussten dann 10 rauspicken. Genau, also Aussage war, bei McLaren kracht es heftig und Ferrari profitiert möglicherweise in Klammern. Ja, das ist eigentlich so nicht eingetreten. Einmal hat es gekracht, das war in Kanada, und einmal unfreiwillig.
Ferrari nicht profitiert hat vor allem.
Genau, einmal hat es dann unfreiwillig gekracht in Texas. Das hat aber nicht auf die Kappe von McLaren gegangen, konnte keiner was dafür. Aber Ferrari hat da eigentlich in keinem Fall so richtig profitiert.
Nee.
Ja, also das haben wir übrigens dann damals in unserer Einschätzung gesagt.
Bei McLaren kracht es zwischen den Fahrern gewaltig und ähnlich wie in der Hamilton-Alonso-Raikkonen-Saison 2007 kommt dann der lachende Dritte, in diesem Fall Charles Leclerc, zum ersten Titel seiner Karriere.
Tja, wäre dann auch im Ferrari wie der Raikkonen damals. Das wäre eine Parallele, die interessant ist und wäre. Und ja, ich glaube, das ist nicht so total unwahrscheinlich. Also ich persönlich denke, es wird nicht so kommen, aber ich würde mich nicht wundern, falls schon. Und zwar, weil Piastri ganz klar gesagt hat, er will dieses Jahr Weltmeister werden. Etwas, was Norris jetzt zumindest nicht so früh wie Piastri formuliert hat. Und ich weiß nicht, wie lange dann die Papaya Rules dann durchgezogen werden können. Und vor allem, wenn Piastri dann am Anfang sogar besser in die Saison startet als Norris, dann kann es natürlich sein, dass irgendwann die Teamleitung sagt, weißt du was, jetzt musst du, lieber Norris, für den Piastri fahren. Andersrum hat das ja dann 2024 in der Saison auch für dich gemacht. Also da muss Norris natürlich schauen, dass er ihn im Griff hat. Auf der anderen Seite, das hat er ja wirklich, wirklich gut hinbekommen, die letzten Saisons. Auch letzte Saison 24 war es dann am Ende ganz, ganz klar, das Teamduell entschieden zugunsten von Norris. Ja, und runtergebrochen kann man sagen, ich habe mich da so ein bisschen darauf beschränkt, auf die Aussage, Norris wird am Ende das Ding holen und es wird schon irgendwie passen. Und Dave, du hast gesagt, im Prinzip könnte es heiß werden, vor allem, wenn es halt knapp ist, aber du hast auch eher gemeint, es ist unwahrscheinlich, ne, dass die beiden sich abschießen. Papaya Rules hat es ja damals schon gegeben. Ne?
Tatsächlich, genau. Ja, wir haben die Papaya Rules damals schon angesprochen und ich war mir sicher, dass die beiden das irgendwie über die Saison hinkriegen. Zum einen, weil sie beide sehr jung sind und sich eigentlich ganz gut verstehen. Das tun sie zum Glück tatsächlich auch immer noch. Zum anderen eben, weil es diese Papaya Rules schon vor der Saison gab. Es war ein Thema und beide Piloten, sowohl Oscar Piastri als auch Lando Norris, haben sich vor der Saison, während der Saison immer mal wieder positiv geäußert über die Skills von Andrea Stella, dem eigentlichen Teamchef, ja, der wohl wirklich ein sehr, sehr guter Kommunikator ist und da sehr gut vermittelt zwischen den Piloten. Er ist sehr ruhig, sehr transparent. Und ich glaube, das war tatsächlich der Schlüssel zu der ganzen Geschichte, dass sie es trotz dieses krassen Wettbewerbs eigentlich über die Saison gebracht haben, ohne, einen bösen Unfall im Sinne von Senna Prost damals, ne? Also wirklich so eine Art Hassduell, so, ich bin jetzt hier der Teamleader, ich fahre dir ins Auto, ich will gewinnen. Das hatte man eh nie das Gefühl. Nee. Ja, beide sind jung, ehrgeizig und wollen natürlich gewinnen, aber über allem steht das Wohl der Mannschaft, des Teams und es gibt da konkrete Regeln, die natürlich dem Team und den Piloten bekannt sind und an die haben sie sich weitestgehend gehalten, auch wenn es manchmal eine Kröte war, die sie da schlucken mussten. Dieses Jahr vor allem tatsächlich Piastri, muss man natürlich sagen, aber das Jahr davor musste auch Lando Norris aufgrund dieser Papaya Rules mal zurückstecken, also geben und nehmen. Ja. Es hat gut geklappt. Ich bin mir nicht sicher, ob es nächstes Jahr wieder so gut klappt, aber ich glaube, die beiden sind vom Charakter her trotzdem so, dass sie nicht auf Konfrontation, maximale Konfrontation da aus sind. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es weiter friedlich bleibt zwischen den beiden, zumindest solange sie im gleichen Team unter gleichen Regeln fahren. Ja, und dass Ferrari nicht profitiert hat, das kehren wir mal lieber unter den Teppich. Vor der Saison waren sich sehr, sehr viele, so auch wir, sicher, dass Ferrari eine gute Saison haben würde. Sie kamen ja aus dem Jahr 24 sehr stark raus. Ja. Sie haben dann eine super Entwicklung hingelegt und waren hinten am Ende eigentlich das zweitbeste Team. Mit, ja. Oder das stärkste sogar, genau. Und wir dachten, das Momentum nehmen sie mit. Wenn sie wieder so gut entwickeln können, dann wird das was. Dementsprechend waren wir uns auch lange bis in die Saison sicher, dass sie da noch einen Sieg holen können. Ist nicht passiert.
Ja, und jetzt wird es spannend, denn die nächste Aussage aus unserer lieben Community, die ist tatsächlich so eingetreten. Wenn man mal einen Sprint in China rausnimmt, dann hat Hamilton gewonnen. Aber ansonsten stimmt die Aussage, Hamilton holt kein Podium und damit beziehen wir uns ja normalerweise auch immer auf die eigentlichen Grand Prix am Sonntag. Und so ist es dann auch gekommen. Ja, ja, und gerade ich habe das nicht glauben können, habe es eingeschränkt, aber genauso ist dann gekommen. Schaut mal rein, was ich da gesagt habe. Wundert euch jetzt nicht, ich sehe das überhaupt nicht kommen. Ich kann es aber auch gut begründen. Also wäre natürlich eine interessante These, aber dazu müsste eigentlich eine von zwei Dinge müssten passieren, entweder oder beide. Erstens, der Ferrari müsste absolute Grütze sein, danach sieht es ehrlich gesagt nicht aus. Der wird, glaube ich, mindestens so stark sein wie im Schnitt wie letzte Saison, und da haben wir sowohl Sainz als auch Leclerc nicht nur Podien, sondern auch Siege geholt. Ich denke, da ist Hamilton kein Downgrade zu Sainz, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mehr ganz auf seiner Peak ist. Man muss sich ja auch mal erinnern, 2022, wo der Mercedes wirklich überhaupt nichts konnte im Vergleich zum Vorjahr, hätte er sogar fast noch Brasilien gewonnen. Da ist er mit Verstappen zusammengerasselt und der nicht zusammengerasselte Rasse, der hat dann das Rennen gewonnen vor Hamilton. Der ist dann also sogar noch Zweiter geworden. Also in so einem Auto dann eventuell sogar noch den Sieg heimfahren zu können. Wenn er dann den Ferrari 2025 hat, sehe ich einfach nicht kommen. Kann natürlich auch sein, dass er die absolute, was jetzt noch unwahrscheinlicher ist, die absolute Pechsträhne in der Saison hat. Dave, aber ich sehe es tatsächlich nicht kommen. Kann natürlich sein, ich sehe die Wahrscheinlichkeit gering.
Ich denke auch, da müssten schon wirklich viele Negativfaktoren zusammenkommen. Die Motivation bei Lewis Hamilton ist enorm. Der Ferrari scheint wirklich gut zu sein. Man munkelt ja sogar ein bisschen, dass hier beim Test gerade noch ein bisschen Sandbagging betrieben wurde. Also vielleicht haben sie noch ein bisschen Leistung in der Hinterhand. Spekulation muss man sehen. Aber ich denke schon, im Lauf dieser langen, langen Saison wird sich da die ein oder andere Chance auftun, für Lewis Hamilton mal ein Rennen zu gewinnen.
Ja, also Ferrari wird nicht gut sein, Hamilton wird außer Form sein und er muss eine Pechsträhne haben, und für mich ist da alles drei, aber muss ich sagen, ist irgendwie eingetreten, denn Hamilton war ja hinten raus nicht einfach nur schlecht, ja, er hat auch ein bisschen Pech gehabt, war aber auch nicht gut genug, und der Ferrari ist auch eine Krücke, also es ist tatsächlich alles zusammengekommen, was zusammenkommen kann. Ja, Leclerc hat es besser gemacht, muss man ganz klar sagen. Der kennt Ferrari auch länger, nichtsdestotrotz ist nicht genug von Hamilton, und Leclerc, wirklich großer Glückwunsch, was der aus dem Ferrari rausgezaubert hat. Das ist wirklich wahrscheinlich das Maximum gewesen. Ja, ich wage auch mal zu bezweifeln, ne, mit so einem zickigen Ding, dass man eigentlich auch nur dann so richtig fahren kann, wenn man es schon ein paar Jahre unterm Arsch hatte. Natürlich ist der Ferrari dieses Jahr anders als letztes Jahr, aber ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass Max Verstappen es deutlich besser gemacht hat als Leclerc. Ich kann mir gut vorstellen, dass er es besser gemacht hat als Hamilton, aber das, was ich damit sagen will, ist, Leclerc hat da, glaube ich, schon so ziemlich am absoluten Maximum gekratzt, ja. Und es war zum Ende der Saison auch echt bitter zu sehen, wie er dann sich gedreht hat und das Auto plötzlich irgendwie gar nicht mehr unter Kontrolle hatte und dann wieder dieser ganze Müll irgendwie rausgekommen ist, wie halt 2022, ja. Ja, da war das Auto da auch so, da hat ja Sainz und Leclerc in den Qualis dann öfters mal rausgedreht, und die Leute haben gesagt, ey komm, die zwei sind einfach kein Weltmeistermaterial. Aber dann war irgendwann klar, weil beide auch immer gleich gemeckert haben. Ne? Also da hat ja, wenn einer es besser hätte machen können als der andere, dann hätte man ja dann irgendwann gemerkt, okay, die haben andere Ansätze, aber beide haben gesagt, das Auto wird so leicht überfahren. Ja, weil wenn du am Limit bist, dann kann es plötzlich sein, dass es genau dieses Prozentpünktchen irgendwie zu nah dran am Limit bist, und dann dreht sich dieses Ding einfach weg. Das ist einfach total bockig. So ein bisschen auch wie der Red Bull, eben den dann auch nur Max Verstappen im Griff hat. Also, richtig, richtig schlimme Saison, und auf jeden Fall, wer auch immer, wir haben es leider nicht mehr im Kopf, diese steile These rausgehauen hat, herzlichen Glückwunsch, melde dich gerne in den Kommentaren, du hast auf jeden Fall goldrichtig gelegen, und auch Dave, du hast es auch nicht glauben können, ne?
Nee, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon bei der letzten These ein bisschen geschildert. Wir haben erwartet, dass Ferrari zumindest vorne mitfahren kann, dass sie so stark sein werden wie 24. Und bei Lewis Hamilton war die Motivation ja spürbar, ne? Gerade in der Preseason, der war omnipräsent. Ferrari hatte wirklich viel PR-Arbeit und Tamtam betrieben, um auch wirklich zu zeigen, so Leute, der beste Fahrer der Welt fährt jetzt im Ferrari so ungefähr, ja. Ah, ich glaube, das ist leider ein bisschen nach hinten losgegangen. Auch, ich glaube, das hatte auch niemand so auf dem Schirm, aber dass Lewis Hamilton so große Probleme haben würde mit seinem Renningenieur, das hat sich ja durch die ganze Saison gezogen.
Ja.
Auch jetzt, ne, beim Finale
Um
sogar. Wir
Gottes
haben uns
Willen,
da
ja.
ja in Dinge hin und her geschickt und ausgetauscht. Also, das hat wirklich so überhaupt nicht gepasst von vorne bis hinten. Und sie haben es auch beide irgendwie nicht hingebracht, sich da aneinander anzupassen.
Gar
Und
nicht.
ich glaube, Lewis Hamilton hat ja auch dann gesagt nach dem letzten Rennen, er erwartet, dass es hier und da irgendwie Personalverschiebungen gibt. Ich glaube, es hat er so einigermaßen kryptisch angedeutet. Kann mir sehr gut vorstellen, dass genau das gemeint war, dass Ricardo Adami da im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr sein Renningenieur ist, sondern dass er jemanden anders dauernd im Ohr haben will während der Rennen. Keine Ahnung, das war bei Mercedes noch deutlich harmonischer. Ist natürlich keine Ausrede, aber ist sicher auch ein Faktor, ne? Über die Saison hinweg, das hilft ja auch nicht, wenn man dann sich ja, hilflos fühlt im Rennen. Ja, dann will man irgendwelche Anweisungen, will irgendwas abklären, was kann ich noch tun? Und dann kommt halt keine nützliche Info oder manchmal gar keine Info oder manchmal missverständliche Infos, manchmal zu viel.
Ich
Na,
glaube, da hat
blöd.
Ferrari eh noch extrem Aufholbedarf, weil bei Leclerc ist es ja auch so, dass er von seinem Renningenieur oftmals dann auch Infos nicht oder viel zu spät bekommt. Das ist bei Hamilton teilweise noch extremer und die haben auch wirklich keine Chemie. Also
Das war mit Sainz aber auch so. Sainz hatte ja auch Adami vorher, ne? Als
er
Renningenieur,
hat es
der
irgendwie besser
klagte auch
geschafft,
öfter
ne?
mal.
Der hat, ja, hat auch
Na.
öfters geklagt, aber ist insgesamt besser damit zurechtgekommen.
Na.
Aber man kann es trotzdem denen wenden, wie er will. Wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass Adami dann erstmal kein Renningenieur von einem Fahrer sein wird, solange Hamilton da noch am Start ist. Denn man wird wahrscheinlich eher so ein bisschen auf die Wünsche von Hamilton dann eingehen und sagen, okay, du kriegst jetzt den, den du dir wünschst, oder jemand anderen, mit dem du gut zurechtkommst, hoffentlich. Und dann musst du halt aber auch liefern, ne? Also dann steigt natürlich auf ihn auch nochmal der Druck, weil es dann auch eine Ausrede in Anführungsstrichen weniger gibt.
Na.
Naja, springen wir mal zum nächsten, bevor wir uns hier verquatschen, weil da lohnt sich bestimmt auch nochmal eine eigene Episode zu
Ah.
Hamilton und was bei dem alles schiefgelaufen ist letzte Saison. Wir haben folgende These aus der Community reinbekommen Anfang der Saison. Liam Lawson gewinnt das Teamduell gegen Verstappen. Das ist schon echt sehr mutig gewesen. Das ist eine sehr steile These. Und
Kann man sehr kurz abhandeln,
haben wir
nein.
beide, ja genau, beide Kurzversionen haben wir gesagt, nein. Ich habe gesagt, eventuell wird er Verstappen punktuell schlagen. Du hast gesagt, er ist ein guter Fahrer, der Lawson, aber er kennt auch viele Strecken nicht und hast dann auch gemeint, so, nee, dass der vor Verstappen landet, das glaubst du nicht. Also können wir eigentlich auch direkt einen Haken drunter machen. Da gibt es nicht viel zu analysieren, vor allem, weil er nach zwei Rennen dann schon wieder beim Racing Bulls war, nicht bei Red Bull. Das war ein. Ja, eine komplette
Satz mit
Zerstörung,
X.
ja. So, nächste Aussage. Es wird zwei Mittelfeldfahrer geben, die ein Rennen gewinnen. Und da wurden Sainz und Gasly genannt. Und ich habe da tatsächlich, glaube ich, gar nichts dazu gesagt im Eifer des Gefechts, ja. Und
Hattest einfach keine Meinung.
ich hatte tatsächlich keine großartige Meinung, aber Dave,
Na.
du hast gesagt, eher Carlos Sainz und du warst auf jeden Fall auch damit recht nah dran, denn Carlos Sainz hat ja zumindest drei Podien geholt. Und
So ist es.
Gassi hat leider nicht das Material gehabt, muss man fairerweise sagen.
Na, also diese These rührte wahrscheinlich daher, dass man nach den Testfahrten Alpine und Williams sehr stark eingeschätzt hat. Wir haben es auch in der letzten Episode schon angedeutet. Das war so der Konsens. Die beiden wirkten, als könnten sie ja, vielleicht die Großen mal ab und zu ärgern. Ja, bei Alpine hat sich das natürlich dann als ja, komplette Luftnummer herausgestellt. Das war über die Saison hinweg mit Abstand das langsamste und schlechteste Auto. Leider für Pierre Gasly wieder ein verlorenes Jahr für ihn. Kann hoffen, dass es besser wird mit dem Mercedes-Motor dann ab dem nächsten
Ich würde es
Jahr.
ihm
Mal
gönnen, ja.
schauen. Ich würde es ihm auch gönnen, auf jeden Fall. Ja, und Carlos Sainz hatte auch eine ganze Weile, naja, Anlaufschwierigkeiten, hat sich dann aber sehr, sehr gut entwickelt, ins Team reingefunden. Und du hast es gesagt, bei zwei Grand Prix und einem Sprint war er dann auf dem Podium. Stichwort Baku, na, das war, glaube ich, sein bestes Rennen, würde ich fast sagen, dieses Jahr. Schönes Ding auf jeden Fall, aber für einen Sieg hat es nicht gereicht. Leider überhaupt kein Underdog-Sieg. Es haben eh nur 4 Piloten gewonnen. Natürlich die beiden McLarens, Piastri und Norris zuhauf. Jeweils 7-mal, 8-mal hat es Max Verstappen geschafft und die übrigen 2 Rennen, die hat George Russell gewonnen. Auch nicht schlecht, aber naja, George Russell zählen wir jetzt mal nicht zum Mittelfeld, deswegen keine Underdog-Erfolge in 2025, leider, leider.
So, nächste spannende These kam aus der Community und die lautete, Valtteri Bottas übernimmt im Laufe der Saison das Cockpit von Andrea Kimi Antonelli. Hintergrund da natürlich, dass Valtteri Bottas dann 25 Test- und Ersatzfahrer von Mercedes war. Ist er jetzt nicht mehr, ist jetzt offiziell zu Cadillac gegangen, aber das wäre theoretisch möglich gewesen, denn da, keine Ahnung, Antonelli krank, Antonelli verletzt, Antonelli strafen, das waren unsere drei Szenarien, ja, die wir da gesehen haben. Das hätte dann schon die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch erscheinen lassen, dass Valtteri Bottas dann mal ins Lenkrad greift, aber diese drei Sachen sind, muss man sagen, zum Glück nicht eingetreten, das wünscht man natürlich niemandem, keines von diesen drei Dingen, aber ja, das war unsere Einschätzung. Ich habe auch gesagt, also Antonelli müsste das Auto schon regelmäßig zu Schrott fahren, damit Valtteri Bottas da eine realistische, langfristige Chance bekommt, da öfters reinzugreifen, wenn er nicht einfach nur Ersatz sein will, wenn Antonelli mal krank ist oder gesperrt ist. Und ich habe damals gesagt, Antonelli halte ich für mental für ziemlich stabil und stark. Und da muss ich sagen, das war ich mir nicht hundertprozentig sicher, hatte ich so ein Gefühl. Und das ist aber tatsächlich so gewesen. Er hat keine großen Schwächen in der Saison gezeigt. Hat er natürlich ein paar Tiefen gehabt, aber ist wirklich stärker und stärker geworden. Also er hat sich da nicht entmutigen lassen. Und das ist einerseits, glaube ich, seine mentale Stärke, aber andererseits auch eine extrem gute Arbeit, die die Mercedes-Crew ihm da angedeihen lässt, ihm den Rücken zu stärken, damit er sich da voll entfalten kann. Das finde ich wirklich toll. Also Mercedes ist echt ein Team, wo ich das Gefühl habe, man hat ein tolles Umfeld und ist halt auch ein Team, wo ein Rookie unter großem Druck dann auch aufblühen kann. Ja. Red Bull, schreibt euch da mal ein bisschen was davon ab, da könnt ihr noch ein bisschen was lernen.
So schaut's aus. Ich denke auch, die These zielte vor allem darauf ab, dass Antonelli einfach nicht gut genug sein würde und man ihm dann das Vertrauen entzieht, irgendwann in der Saison und da lieber den Test- und Reservefahrer Valtteri Bottas einsetzt, den das Team natürlich sehr gut kennt. Aber nee, so kam es nicht. Das können wir tatsächlich direkt ins Land der Fabel verweisen. Antonelli hat sich prima entwickelt, hatte, naja, eine durchwachsene Rookie-Saison, aber das kann man erwarten. War trotzdem mit punktemäßig, mit Abstand der erfolgreichste Rookie, hatte auch das beste Auto unterm Hintern, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber er war sehr überzeugend unterwegs. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das werden wir uns in den nächsten Wochen noch vornehmen. Vielleicht machen wir noch ein Recap, wie sich die Rookies denn so geschlagen haben, oder?
Wäre guter schön. Vorschlag? Das ist ein schöner Vorschlag, ja. Kein Rookie mehr als Lance Stroll und trotzdem coole These, die euch...
Er hat nur einen Rookie-Teamkollegen.
Ja, fährt manchmal auch wie ein Rookie. Ja, also. Nächste steile These aus der Community hieß vor der Saison, Lance Stroll holt ein Podium oder wird sogar Sieger bei einem Rennen. Da war natürlich so ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedanken, dass Aston Martin jetzt schon mit viel Rückenwind in die Saison geht und ein tolles Auto hinstellt. Wir glauben tatsächlich, dass das nächste Saison der Fall sein könnte, aber beide haben wir gesagt, könnte vielleicht funktionieren mit Podium, wenn der Aston Martin ein gutes Auto ist, aber Sieg haben wir echt nur für realistisch gesehen, wenn es Chaosrennen gibt. Und man muss ja auch sagen, es ist beides nicht eingetreten. Ja.
Naja, das konnte ich mir auch vor der Saison schon kaum vorstellen. Ihr habt zwar gesagt, vielleicht irgendwie, weil er unter Druck steht, ne? Wenn das Auto was hermacht und Podien ermöglicht, kann das schon sein, dass er da mal einen guten raushaut, wenn er einen guten Tag hat, aber das Auto war definitiv nicht gut genug und Lance Stroll war meistens auch wirklich unter ferner Liefen. Er hatte aber einen guten Start in die Saison, das darf man nicht vergessen. In den ersten paar Rennen hat er Punkte geholt, Alonso nicht, weil Alonso keinen glücklichen Start in die Saison hatte, da lief vieles schief. Alonso hat es aber natürlich dann im Laufe der Saison nochmal umgebogen. Trotzdem, das war eine steile These, die ging auf jeden Fall nach hinten los. Vielleicht der nächstes Jahr, ich denke, man kann erwarten, dass der Aston Martin nächstes Jahr deutlich näher dran sein wird an der Spitze. Und wenn wir uns anschauen, wer dieses Jahr Podien geholt hat, Aston Martin nämlich nicht, aber Williams mit Carlos Sainz, Nico Hülkenberg natürlich auch sauber, Hadjar mit seinen Racing Bulls stand mal auf dem Podium. Naja, die waren dann punktuell zumindest eher zur Stelle als die Aston Martin, auch wenn Alonso hinten raus wirklich noch einige beeindruckende Rennen abgeliefert hat.
Ja, Bin sehr gespannt. Stroll. Ja, also Stroll hat ja schon mal ein Podium rausgeholt. Ne? Ist so nicht, dass es ja, nicht könnte, aber da muss das Auto passen. Und ich, wie gesagt, nächste Saison könnte es vielleicht funktionieren. Nächste steile These, die ihr rausgehauen hattet, war Mick Schumacher bekommt ein Cockpit bei Cadillac. Das war ja auch ein Gerücht, das im Laufe der Saison immer mal wieder aufgeploppt ist. Dave und ich haben trotzdem beide klar gesagt, nein. Denn wir haben gesagt, da gibt es andere, die da eher in der Verlosung sind. Und folgende hatten wir da im Sinn.
Es schwingt immer die Hoffnung mit bei natürlich den deutschsprachigen Fans und bei uns genauso. Wäre cool. Es wäre schon durchaus verdient, auch wenn das viele in der Community anders sehen.
Und ich muss sagen, auch da Glückwunsch, Dave. Du hast tatsächlich auch Gold richtig gelegen. Du hast gesagt, Bottas und Perez, die beiden, die es dann auch geworden sind. Ich habe zumindest mal Perez auch schon in die Waagschale geworfen und wir haben beide gesagt, das Wichtigste ist, dass Cadillac gute Aufbauarbeit leistet in den ersten paar Jahren. Da ist natürlich Erfahrung Gold wert und das war auch einer der Punkte, wo eben Mick Schumacher, naja, vielleicht ein bisschen Chancen gehabt hätte, aber im Endeffekt gegen den Bottas und gegen den Perez, wenn das die oberste Prämisse ist, hast natürlich keine Chance. Die beiden, die wissen auch in Top-Teams, wie der Hase läuft. Ne? Bottas ja mit vielen Jahren bei Mercedes, Perez mit vielen Jahren bei Red Bull, haben in kleineren Teams auch schon Podien geholt. Also sind klare, logische Besetzungen für Cadillac und ja, da haben wir tatsächlich richtig gelegen. Aber eine coole These war natürlich, genau, haben wir auch damals gesagt, hätte uns auch gefreut. Dann auch sehr, sehr spannend, finde ich eine sehr schöne Aussage und da kann man jetzt auch trefflich nochmal ein bisschen im Rückblick drüber sprechen. Carlos Sainz, hat einer von euch geschrieben, fährt besser bzw. landet vor Hamilton und ersetzt ihn 2026 bei Ferrari. So. Und da haben wir Folgendes dazu gesagt. Glaube ich nicht. Ganz einfach deshalb, selbst wenn Carlos Sainz Lewis Hamilton deutlich schlagen sollte, glaube ich, wackelt der Sitz von Hamilton nur dann, wenn Leclerc ihn wirklich phänomenal stark ausperformt. Ja. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür ist Hamilton noch zu stark. Selbst wenn er sich da eingewöhnen muss, da wird man ihm auch bei Ferrari die Zeit geben. Das weiß man auch. Also der wird nicht von vornherein so stark sein. Wahrscheinlich nicht so stark sein wie Leclerc. Selbst wenn das könnte. Theoretisch, man muss natürlich erstmal schauen, ob er es überhaupt kann. Aber da wird man ihm ein paar Rennen geben, um überhaupt dann erstmal zu sagen, okay, jetzt ist es soweit. Selbst im Worst-Case-Szenario à la Daniel Ricciardo bei McLaren, glaube ich, wird es nicht 2026 gleich zum Ersatz führen. Ich glaube dann eher, wenn Carlos Sainz wirklich so eine Wundersaison zusammenbekommt, was ich ihm durchaus zutraue, und selbst wenn Lewis Hamilton dann überhaupt nichts auf die Kette bekommt, dann wird Carlos Sainz 2026 dann eher zu einem anderen Top-Team gehen, wenn Sitz bei Mercedes oder Red Bull frei wird zum Beispiel.
Ja, ich sehe es auch nicht ganz passieren. Ich denke, da ist schon auch der Wunsch des Vaters des Gedankens, wie man so schön sagt, ja, denke mal, da die These, der Hot-Take stammt von einem Carlos Sainz-Fan. Und entsprechend ist da ein bisschen Wunschdenken dabei. Es wäre natürlich schon mittelfristig eine coole Story, wenn Sainz irgendwann wieder zu Ferrari zurückkehrt. Und das ist ja auch überhaupt nicht ausgeschlossen. Man ist ja wirklich.
Pastor hat es ja gesagt. Also, ich habe gemeint, Hamilton wackelt nur, wenn Leclerc ihn absolut an die Wand fährt. Und selbst wenn es wie bei Danny Rick laufen sollte, dann geht eher Sainz zu Red Bull oder zu Mercedes. Aber das ist jetzt eigentlich auch vom Tisch, so gut wie sich Williams entwickelt. Aber wir können, glaube ich, beide auch weiter sagen, den werden wir wahrscheinlich bei Ferrari wiedersehen, wenn er nicht krass abbaut, weil Vasseur will ihn ja auch gerne wieder haben. Ne?
Du, das kommt ganz darauf an, wie sich die Teams entwickeln. Jetzt stell dir mal vor, Williams macht da weiter und befindet sich weiter auf dem aufsteigenden Ast und robbt sich an die Spitze ran und bei Ferrari ist weiter Chaos. Ich glaube, dann will der Sainz auch gar nicht zurück zu Ferrari, auch wenn das
richtig, ja,
natürlich, ne, mit viel Prestige verbunden ist, aber er war schon dort, er wurde gegangen und warum soll er denn wieder zurück, wenn es nicht erfolgsversprechend ist. Carlos Sainz gehört mit seinen, ich glaube, was ist er, 30, 31?
Ja.
Mittlerweile schon zu den älteren Piloten im Feld, das ist auch, ich glaube, ist der viertälteste aktuell, also komplett wild. Ich denke, er wird sich jetzt schon auch nur noch dahin orientieren, wo der Erfolg auch lockt. Er muss dann auch mal schauen, dass er dann wirklich mehr Siege holt, vielleicht mal um eine WM fahren kann. Und wenn das bei Ferrari nicht sehr wahrscheinlich ist, wird er das nicht mehr machen. Ich glaube, er wird jetzt seine nächsten Karriereschritte so wählen, dass er da auch mal in einer guten Position ist, eben um die WM kämpfen zu können. Das hat er auch verdient. Er ist ein sehr, sehr starker Pilot. Wäre natürlich Bombe, wenn das mit Williams geschieht, wenn Williams endlich mal wieder konstant mitfahren kann an der Spitze der Formel 1. Das ist schon lange, lange, lange her. Also wenn wir ehrlich sind, dann ist es eigentlich 96, 97 das letzte Mal so gewesen. Seitdem vereinzelt hier und da ein paar Erfolge. Klar, mit Ralf Schumacher, Montoya, das waren so halbe WM-Kampagnen, sage ich mal, die sie da geritten haben. Der Sieg von Kubica natürlich unvergessen, aber dass sie wirklich konstant an der Spitze mitfahren und um WM-Titel kämpfen können, das ist schon ja, lange, lange her. Das wünschen wir Williams auf jeden Fall. Das wünschen wir uns sehr gerne auch mit Carlos Sainz. Ich glaube, er hat es nicht unbedingt nötig, mit allen Mitteln zu Ferrari wechseln zu wollen.
Nee, ich glaube, die einzige Situation, wo das passiert ist, dass Ferrari richtig wie die Feuerwehr rauskommt aus 2026 und sowohl Hamilton als auch Leclerc um den Titel fahren. Und wenn Hamilton dann tatsächlich Weltmeister werden sollte, 26 oder 27, kann mir vorstellen, dass er dann sagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt habe ich den achten, tschüss. Und dann wäre ja sozusagen noch Zeit in dem dann aktuellen Reglement. Dann, und wenn Williams dann schlecht ist und Sainz dann die Chance hätte, dann kann ich mir vorstellen, in allen anderen Szenarien nicht. Also von daher, aber wer sich sicherlich auch jetzt nach einer dritten WM endlich mal sehen. Mm. Das ist Fernando Alonso und da war auch eine schöne These von euch. Und zwar hieß es da, Alonso gewinnt ein Rennen und die haben es damals schnell abgefrühstückt. Wir können es uns vorstellen, dass es eben ähnlich wie Stroll im Podium natürlich eher mit der Wahrscheinlichkeit Alonso gleiche Argumente, braucht natürlich dann ein tolles Auto, was wir 2026 durchaus sehen, 25 eher nicht und wir sind beide bei einem eventuell geblieben und ja, ist dann nicht so gekommen leider.
Naja, Alonso gewinnt immerhin konstant das Rennen gegen das Altern gefühlt. Ja. Also, der sieht zwar immer älter aus, aber er fährt immer noch wie ein Junge, hat dafür aber wirklich die Erfahrung, dass weit über 400 Grand Prix mittlerweile, das müsste er ihm geben. Ja. Und er kennt noch alle Tricks. Esteban Ocon hat es erst nach dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi gesagt, dieser alte Hund, ja, der lässt uns da aussehen wie Anfänger, der ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Niemandem gönnen und wünschen wir so ein WM-fähiges Auto wie Alonso. Einfach auch, weil die Zeit gegen ihn läuft. Ja. Auch wenn er das Rennen konstant noch gewinnt gegen die Zeit, irgendwann holt ihn schon ein.
Ich glaube, es hat auch ein gutes Viertel oder sogar ein bisschen mehr, weil ja die letzten Jahre dann die Saisons immer länger geworden sind, der Formel 1, aller Formel 1-Rennen der Geschichte gefahren. Ne? Also muss man sich auch mal auf der Zunge gehen lassen. Das ist absolut insane. Wahnsinn.
Na, wie viel Rennen hatten wir denn? 1100 irgendwas in der Formel 1-Geschichte. Und davon hat Alonso über 400 bestritten.
Das siehst du mal, also das ist Gaga. Stabil, sage ich. Ja. So, jetzt letzte der Community-Thesen der Steilen vom Anfang der Saison, die wir reingenommen haben, war, Sauber schafft es mindestens 2 in die Punkte. Die machen wir jetzt mal ganz kurz. Wir haben beide zugestimmt, das wird passieren. Und das ist auch mehr als eingetreten. Also die sind öfters in die Punkte gefahren. Und zwar nicht nur Hülkenberg, sondern auch Bortoleto. Und das war schon schön mit anzusehen. Und wenn sich da nochmal so ein Sprung ergeben sollte wie von 24 auf 25 und dann eben 26 nochmal so ein Sprung als Audi, dann fahren die nicht nur regelmäßigen Punkte, sondern vielleicht auch ab und zu mal im Podium. Das wäre doch auch schön, gerade als Deutsche, zumindest mal auch viele Deutschsprachige, natürlich ausschließlich bei uns eigentlich fast in der Community, viele Österreicher, viele Schweizer. Die Schweizer werden dann wahrscheinlich auch trotzdem weiterhin so ein bisschen die Daumen mitdrücken, ja.
Natürlich, das Team ist ja immer noch zum Teil in der Schweiz.
Genau.
Also sie haben 70 Punkte geholt dieses Jahr, das ist stabil, auch wenn sie in der Konstrukteurswertung Vorletzter sind damit, aber dass sie es mehr als zweimal in die Punkte geschafft haben, ich glaube, das wird ganz klar sichtig und der Trend zeigt nach oben, hoffen wir, dass sie auch in Audi-Garnitur eine sehr, sehr gute Figur machen.
Ja. Die solide Schweizer Aufbau-Wertarbeit über Jahrzehnte in der Formel 1, die wird dann endlich ihre Früchte tragen. Da muss man dann einfach auch mal ein großes Dankes sagen. Also an der Stelle auch viele Grüße an alle, die zuschauen, egal von wo. Also inzwischen haben wir ja gelernt, ihr schaut ja wirklich aus allen Ecken der Welt. So ja, Südamerika,
schöne Grüße Thailand.
Genau, es gibt ja auch schon ein paar Kameraden, die zuschauen. Freut uns super. Also schöne, schöne Community. Und jetzt nach diesem Community-Dank kommen wir noch zu unseren steilen Thesen und dann schauen wir mal. Also ich war da sehr gemischt unterwegs. Ich habe nämlich Folgendes gesagt. Ich habe 3 Thesen aufgestellt. Ich habe gesagt, Verstappen wird sich Ende der Saison für Aston Martin entscheiden. Klammern kann auch heißen, dass er dann 27 erst rübergeht. Das habe ich jetzt mal großzügig mit nicht komplett falsch, nicht komplett richtig, denn manchmal hört man ja solche Entscheidungen erst dann im Nachhinein, dass es schon vorher entschieden worden ist. Also was wir jetzt schon wissen, er bleibt sicher 26 bei Red Bull, aber darüber hinaus, obwohl sein Vertrag ja noch bis 28 läuft, hat er ja nichts wirklich verlautbaren lassen. Ich glaube, der lässt sich gerade alle Türen offen und Aston Martin ist dann schon die wahrscheinlichste Option, zumindest wenn die halt wirklich gut in 26 reinstarten, das neue Reglement. Also erstmal natürlich falsch von mir, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht unwahrscheinlicher geworden ist. Das war die erste These. Die zweite war, Cadillac holt Guanyu Zhou als Fahrer plus Perez oder Ricciardo. Ja, bin ich eigentlich war ich da falsch gelegen, ne? Also da hat Dave schon es richtig projiziert. Also Bottas und Perez hast du ja von vornherein gesagt. Bei mir war es so ein bisschen Wunschdenken. Ich hätte Danny Ric gern wieder gesehen.
Klar, wir alle.
Der ist auch in den USA eigentlich ein sehr gut vermarktbarer Typ, ja. Aber Bottas ist jetzt auch nicht der, den man nicht gerne irgendwie sieht in Werbeeinblendungen oder auf Social Media. Der hat sich da eine Riesenmarke aufgebaut, ja. Und Joe, ja, der hat jetzt dann im Endeffekt Verbindungen, ja, ins Team gehabt, aber so richtig realistisch war das auch nicht. Also da war ich falsch gelegen und dritte steile These, Bortoleto wird 2026 durch Mick Schumacher ersetzt. Auch da habe ich aber gleich gesagt, das ist wirklich Wunschdenken. Und da muss ich auch sagen, no disrespect, Gabi Bortoleto wirklich war der Rookie, der mich mit Hatcher eigentlich wirklich am meisten überzeugt hat in der Saison, obwohl nominell gesehen Antonelli die meisten Punkte geholt hat von den ganzen Rookies, aber der ist auf jeden Fall absolut zu Recht in der Formel 1 und hier nimmt das Dr. Helmut Marko, du bist jetzt aus der Formel 1 raus, der Bortoleto ist drinnen und das hast du auch nicht unbedingt kommen sehen. Ja, er hat ja gesagt, der traut ihm das nicht unbedingt zu, hat er Lügen gestraft und den Hulk auch öfters mal alt aussehen lassen.
Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich hatte tatsächlich nur eine gewissermaßen eine größere, allumfassende, steile These vor der Saison. Und die lautete, ich habe tatsächlich eine sehr, sehr wilde und lebendige Silly Season erwartet. Du hast das jetzt hier als richtig markiert. Ich würde nicht unbedingt zustimmen tatsächlich. So viel war nicht los, ja. Natürlich hat man sich gefragt, wer denn die Plätze bei Cadillac kriegt. Ja, das hat auch relativ lang gedauert, bis wir dann eine offizielle Meldung bekommen haben. Aber so ganz ernsthafte Kandidaten jenseits von Perez und Bottas gab es dann irgendwie nicht. Man hat hier und da Namen aufploppen hören. Viel Wunschdenken der deutschen Fans natürlich mit Mick Schumacher und am Ende des Tages wurde es aber die ganz logische Entscheidung. Wenn man Bottas und Perez haben kann, muss man die auch holen. So ist es dann auch gekommen und tatsächlich wirkte die Silly Season vielleicht spannender, als sie es war. Es gab nämlich außer Cadillac noch einige offene Cockpits. Wir wussten nicht, ob Liam Lawson noch bei Red Bull fahren würde 2026. LOL, hat sich dann ja nach zwei Rennen schon erledigt. Ja. Beide Mercedes-Piloten hatten, oder die Verträge der beiden Mercedes-Piloten, also Antonelli und Russell, liefen am Ende der Saison ab. Das war absehbar vor Saisonstart eben, aber naja, mit beiden wurde verlängert. Bei Russell war es halt so ein bisschen Poker, ne, um wahrscheinlich ein bisschen Geld und Alternativen, aber die Alternativen gab es nicht wirklich, also war eigentlich klar, dass er bleibt. Auch da, die Verkündung hat relativ lang gedauert. Bei Antonelli ging es nur darum, ob er sich als Formel 1 tauglich erweist und das hat er definitiv geschafft. Ganz logisch, also bleibt auch er im Team natürlich. Ja, wir wussten dann nicht, was Pierre Gasly macht. Auch er hat mittlerweile verlängert, hat sich tatsächlich ans Team Enstone gebunden weiterhin, Alpine. Hat uns ein bisschen gewundert, weil es da wirklich mies läuft. Andererseits sind auch für ihn die Alternativen rar und er muss jetzt einfach vertrauen, dass Briatore das Ding irgendwie rumreißt, dass die Mercedes-Motoren da einen großen Vorteil bringen. Hoffen wir das Beste. Und bei den Racing Bulls war natürlich auch nicht klar, wie es da weitergehen wird. In die Saison sind ja Yuki Tsunoda und dieser Isaac Hadjar gegangen als Racing Bulls Fahrer. Das hat sich ja dann auch schnell geändert. Ja, Tsunoda wurde hochgezogen, Hadjar hat eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Hadjar bleibt natürlich und es kommt Arvid Lindblad, weil Yuki Tsunoda dann letztendlich sein Cockpit verliert. Aber insgesamt war die Saison doch, die City Season war deutlich weniger turbulent, als ich erwartet hätte. Ich denke aber, nächstes Jahr geht es dann richtig rund, wenn dann alle Piloten sehen, aha, das Team hat die neuen Regeln verstanden, das Team nicht. Und dann werden natürlich alle versuchen, in das eine oder die zwei, drei Teams vielleicht zu kommen, die weiter vorne stehen, die gut aus den Startlöchern kommen. Das könnte was werden, aber dieses Jahr war es relativ handsam. So zumindest mein Empfinden. Wenn ihr das anders empfunden habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Da diskutieren wir immer gerne mit euch. Ich glaube, das war's soweit, oder?
Ja, also mit uns kommt ihr auf jeden Fall gut in die neue Saison und könnt die Zeit auch super überbrücken. Also es gibt jetzt einige, also noch ein, zwei Rückblicks-Episoden. Die letzte, die ist ja schon draußen, wenn ihr das hier seht. Falls ihr sie noch nicht geschaut habt, schaut da gerne mal rein. Da geht's um unsere realistischen Vorhersagen sozusagen. Dann haben wir noch einen Saisonrückblick und wir schauen auf alle möglichen Geschichten aus 2025, aber blicken dann auch in die Zukunft. Und es gibt natürlich dann auch unser großes Im-Kreis-Fragen-Quiz Special, wo ihr mitraten könnt, wenn ihr das möchtet, eine große Quizfolge in Spielfilmlänge sozusagen, wo Dave und ich dann unser Formel-1-Wissen gegeneinander aufwiegen. Es steht ja in den großen Episoden zwischen 1-1. Erstes Jahr hat Dave gewonnen, zweites ich. Und mal schauen, das ist jetzt natürlich nicht das entscheidende Jahr. Wir planen das ja noch länger zu machen, ja. Und deswegen gerne Abo da lassen.
Best of 25 mindestens.
Dann stehen die Chancen gut, genau. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und denkt dran, also wir machen sowas natürlich dann auch Anfang nächster Saison. Und da könnten dann auch eure steilen Thesen mit dabei sein. Uns würde es super freuen. Wir sind da immer sehr, sehr gespannt auf eure Impulse, eure Meinungen. Und ihr habt ja gesehen, also habt auch sehr oft richtige Dinge eingeschätzt, die wir anders gesehen haben. Und wo wir falsch gelegen waren. Also immer eine tolle Geschichte, mit euch im Austausch zu sein. Dann sehen wir uns im nächsten Video, denn das geht bestimmt so weiter.
So schaut's aus. Bis dahin, macht's gut. Ciao.